Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, schön, dass Sie alle durchgekommen sind, durch den Schnee, durch das Eis, und dass wir gemeinsam dieses so wichtige Ereignis der Weltgeschichte miteinander hier bedenken und feiern können. Da lebt eine Familie in einem Hochhaus, über ihnen noch eine Dachwohnung. Und in der Dachwohnung, da lebt einer drin, den sie noch nie gesehen haben. Ab und zu hören sie seine Schritte, früh morgens, spät abends, wenn er kommt, wenn er geht. Aber sie treffen ihn nie im Lift. Und so bleibt der Unbekannte eben der da oben. Da sie ihn nie sehen, halten sie ihn für alles Mögliche. Haben auch ein bisschen Furcht. Die Kinder, der da oben, ist fast unheimlich. Wenn die Kinder zu laut werden, sagt der Vater schon mal, passt auf, der da oben hört euch. Und so wird diese Person immer mehr zu einem Phantom, zu dem großen Unbekannten, zu jemandem, dem man misstraut, zu jemandem, dem man lieber auf Abstand hält. Und wie überrascht ist die Familie, als der da oben eines Samstags an die Tür klopft, weil er eine Hilfe braucht für seinen Haushalt, fehlt ihm irgendein Gerät, und plötzlich merken sie, der da oben, der ist so gar nicht so unheimlich, wie wir befürchtet hatten. Das ist gar kein verschlagener, finsterer Typ. Der da oben, der ist ja richtig freundlich, liebenswürdig. Ein junger Mediziner, der gerade seine Ausbildung abschloss und viel zu tun hatte und den sie deshalb so selten sahen. Aber er war so freundlich, dass sie ihn gar nicht erst auf der Türschwelle stehen lassen wollten. Sie baten ihn rein, gaben ihm eine Tasse Kaffee. Die Kinder waren noch etwas scheu und drängten sich erst ein wenig zurück an den Rand, weil sie dachten, der da oben, wer mag er sein? Aber bald merkten sie, der ist lieb. Und er wurde dann bald ihr Freund, der da oben. Der da oben hatte ein Gesicht bekommen. Der da oben hatte eine Stimme bekommen. Und jetzt war er ihnen ganz vertraut. Das ist am Weihnachten passiert. Da klopft einer, den man bisher nie gesehen hat. Da klopft er an die Tür dieser Welt. Der da oben, wie wir sagen würden, kommt plötzlich zu uns herein. Was für ein Ereignis. Und jetzt wird er vertraut. Nein, nicht, dass er vorher völlig unbekannt gewesen wäre. Das war er sicherlich nicht. Da passt die Geschichte nicht so ganz. Denn der heilige Gott, der hatte ja Boten geschickt. Er hatte ja Botschafter gesandt. Er hatte sich ja bekannt gemacht, hatte unendlich viel von seinem Wesen schon verraten und offenbaren lassen. Das war ja alles schon geschehen. Er war ja nicht der große Unbekannte, das nicht. Aber sie hatten ihn niemals selbst gesehen. Das war der Unterschied. Und eines Tages passiert es dann doch. Gott schickt sein Wort. Gott schickt sein letztes Wort, und dieses letzte Wort ist aus Fleisch und Blut. Dieses letzte Wort ist Gott selbst in der Person seines eigenen Sohnes. Jetzt ist er wirklich da. Jetzt hat er Gesicht. Jetzt hat er Stimme. Jetzt kann man ihm ins Auge schauen. Unvorstellbar. Gott ist da. Gott bleibt nicht verborgen hinter dem eisernen Vorhang weit draußen, wie der Allah des Islam. Und Gott ist auch nicht irgendwo versteckt tief drinnen in meinem Innersten, dass ich ihn mühevoll suchen muss durch Mystik, durch Meditation oder Versenkung, wie bei den östlichen Religionen. Nein, er ist wirklich da. Gott, der da oben, tritt wirklich an. Er stellt sich auf die Matte dieser Welt. Und so steht es in unserem Predigttext, der zusammengefasst wird in Vers 14. Die meisten von Ihnen werden diesen Vers kennen. Er wird Ihnen in den Ohren klingen als vertrautes Weihnachtsevangelium. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Unfassbar. Und an dieser Stelle würden wir dem Johannes am liebsten ins Wort fallen und sagen, Johannes, du hattest es gut. Du hast seine Herrlichkeit gesehen. Du hast die Wunder gesehen, die er tat. Aber wir? Du warst dabei, als Jesus die Toten auferweckte, als Jesus die Kranken mit einem Wort heilte, von einer Sekunde auf die andere. Du hast seine Herrlichkeit gesehen, Johannes, weil wir leben 2000 Jahre später. Was wird aus uns? 400 Jahre bevor Jesus kam, hatte der Philosoph Plato gesagt, es ist schwer, den Erschaffer und Vater des Universums zu suchen und zu finden. Und wenn man ihn finden würde, dann wäre es unmöglich, ihn mit Worten zu beschreiben, die jeder verstehen kann. Das sagt Plato 400 Jahre bevor Jesus kommt. Und Johannes fällt ihm jetzt ins Wort 400 Jahre später und sagt, nein, im Gegenteil, Plato. Das Wort wurde Fleisch. Er ist gekommen. Er ist wirklich da. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen sie. Und jetzt fragen wir Johannes, ja, du Glücklicher, du hast sie gesehen. Was wird aus uns? Und was macht Johannes? Er hält uns sein Evangelium entgegen und sagt, seht doch hin, schlagt doch auf das erste Kapitel meines Evangeliums und lest es dann durch, das ganze Werk bis zum letzten Kapitel, bis zum 21. Kapitel. Deshalb habe ich es ja aufgeschrieben, damit ihr auch seine Herrlichkeit sehen könnt. Ihr sollt sie sehen, ihr könnt sie sehen. Ihr im Jahr 2010, in dem, was ich euch von ihm zuverlässig berichtet habe, ihr könnt sie auch sehen, diese Herrlichkeit. Und das will Gott an diesem Weihnachten schenken, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das Wort ward Fleisch, das heißt ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und wohnte unter uns, wörtlich zeltete unter uns, teilte unseren Alltag. Und das hat Johannes ja erlebt, dass das Wort unseren Alltag teilte, dass Jesus unseren Alltag teilte. Jesus hat mit Johannes gegessen, Jesus hat mit Johannes Wanderungen unternommen und seinem ganzen Jüngerkreis. Sie haben miteinander geredet, er teilte unseren Alltag und trotzdem war er immer eindeutig auch als Gottes Sohn erkennbar. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine überwältigende Macht. Wir sahen seine überwältigende Größe, mit der er Wunder tat. Und darum soll es heute Morgen gehen, liebe Festgemeinde, dass wir die Herrlichkeit von Jesus deutlicher sehen und verstehen. Wenn Sie heute Morgen ein wenig von der Herrlichkeit Jesus sehen, dann hat Weihnachten sich für Sie schon gelohnt. Dafür sind wir hier, ein wenig von der Herrlichkeit Jesu zu sehen. Und diese Herrlichkeit, so sagt Johannes, beginnt nicht erst mit den Wundern des erwachsenen Jesus, sondern diese Herrlichkeit, die leuchtet schon ganz am Anfang auf in seiner Geburt und sogar noch davor. Schauen Sie, dieser Vers 1, der klingt so geheimnisvoll. Am Anfang war das Wort, schreibt Johannes, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Was ist mit dem Wort gemeint? Jesus selbst. Das ist ganz klar. Das sehen wir schon in Vers 14, wenn Johannes sagt, das Wort wurde Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Also das Wort ist ganz eindeutig Jesus. Besteht überhaupt kein Zweifel. Macht Vers 14 ganz deutlich. Und da nimmt Johannes einen Fachbegriff der Philosophen auf. Logos steht da für Wort. Und wissen Sie, die Philosophen haben mit dem Begriff des Logos etwas ganz anderes beschrieben. Das war ein ganz abstrakter Begriff. Ein Urprinzip des Lebens, haben die Philosophen gesagt. Da können Sie sich nicht viel drunter vorstellen. Das Geheimnis des Lebens, das alles zusammenhält, das haben die griechischen Philosophen mit Logos gemeint. So ein hoher, alles durchdringender philosophischer Gedanke. Und Johannes sagt jetzt, Leute, nichts da. Der wirkliche Logos, das wirkliche Geheimnis des Lebens, ist nicht ein Prinzip, sondern ist eine Person aus Fleisch und Blut. Verstehen Sie, das ist der Clou dieses Begriffs. Der wirkliche Logos, der alles zusammenhält. Das wirkliche Geheimnis deiner Person, die deinem Leben allein einen Sinn geben kann, ist keine philosophische Systematik, sondern eine Person aus Fleisch und Blut, der lebendige Jesus. Er ist der Logos, er ist das Wort. Und dann sagt er, im Anfang war das Wort. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, der Johannes beginnt sein Evangelium nicht mit einer Weihnachtsgeschichte, sondern er beginnt sein Evangelium genau genommen mit einer Vorweihnachtsgeschichte. Johannes geht noch weit hinter Matthäus und Lukas zurück. Johannes beginnt nicht in Nazareth, wo Maria die Nachricht von der Jungfrauengeburt, die bevorstehen soll, erhält. Johannes beginnt nicht in Bethlehem, wo das kleine Kind im Stall liegt, sondern Johannes beginnt wo? Er beginnt in der Ewigkeit. Im Anfang war das Wort. Und jetzt fragen wir natürlich, Johannes, von welchem Anfang redest du? Was meinst du damit eigentlich mit dem Anfang? Und da stellen wir fest, dass Johannes hier etwas zitiert, nämlich das Alte Testament. Schauen Sie, das ist das dicke Alte Testament auf Hebräisch. Und da der Hebräer ja andersherum schreibt, muss man eine hebräische Bibel nicht von vorne, sondern von hinten lesen. Für uns ist das von hinten, für die Juden ist das von vorne gelesen. Da geht's eben von rechts nach links. Und das erste Wort in dieser hebräischen Bibel heißt Bereshit, im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bereshit, das ist das erste Wort in der hebräischen Bibel, das erste Wort im Alten Testament. Damit beginnt alles. Bereshit, das ist die Trennlinie zwischen Zeit und Ewigkeit. Und Johannes, der Evangelist, zitiert nun diesen Anfang. Und was da in Hebräisch Bereshit heißt, das heißt nun auf Griechisch en arche, im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes schreibt nun im Anfang, en arche, Bereshit, war das Wort. Im Anfang war Jesus. Das ist unheimlich, was das bedeutet. Das heißt, Jesus war schon da, bevor diese Welt da war. Jesus ist derjenige, der aus der Ewigkeit kommt. Deswegen ja auch die Jungfrauengeburt. Also wer etwas über die Herkunft Jesu wissen will, sagt Johannes, der darf nicht in Nazareth anfangen, der darf nicht in Bethlehem anfangen, sondern der muss am Anfang anfangen. Der muss anfangen, bevor das Universum ins Wesen gerufen wurde. Der muss in die Ewigkeit gehen. Und schauen Sie, das ist das Erste, was wir hier über die Herrlichkeit Jesu sehen. Unvorstellbar seine Majestät. Das ist das Erste. Unvorstellbar seine Majestät. Er war da, bevor die Welt da war. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war Jesus. Das hat ja Micha schon geschrieben. Der Prophet, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, da sagt Micha, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, sie kennen das, Micha 5, Vers 1. Aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang, das heißt dessen Herkunft, von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das sagt Micha 700 vor Christus, er kommt aus der Ewigkeit. Unvorstellbar seine Majestät. Und Johannes hatte das sicherlich auch von Jesus selbst erfahren, denn Jesus selbst hat das immer wieder gesagt. Es gibt ein faszinierendes Kapitel, Johannes 8, wo Jesus sich mit den Leuten auseinandersetzt, die bestreiten, dass er Gottes Sohn ist. Und da sagt Jesus diesen unerhörten Satz in Johannes 8, Vers 58, der steht wirklich in der Bibel, das können Sie nachlesen, da sagt Jesus in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich unerhört. Und Sie wissen, Abraham, der lebte weit, weit, weit vor Christus. So circa 2000, wenn wir es mal grob rechnen. Und Jesus sagt, ehe Abraham überhaupt da war, der doch ziemlich zu Beginn der Menschheitsgeschichte lebte, bin ich schon da gewesen. Unvorstellbar seine Majestät. Schauen Sie, es ist üblich geworden, Jesus so in eine Reihe mit den verschiedenen Religionsstiftern zu stellen. Aber schon hier an diesem Punkt, schon bei dieser Majestät, sehen wir, wie sehr Jesus sich von allen unterscheidet. Etwa Buddha und Mohammed, sie haben eine ganz normale Biografie. Ne? Buddha ist aufgewachsen, das wissen wir, als Siddhartha Gautama in einem normalen Fürstenhaus. Und Mohammed hat auch eine ganz normale Biografie. Er war Kaufmann und hat geheiratet und dann mehrfach geheiratet und so weiter. Keinem von denen wäre eingefallen zu behaupten, ich bin schon da gewesen vor Beginn der Welt. Keinem. Es wäre lächerlich gewesen. Aber Jesus hat diese unvorstellbare Majestät. Jesus hat diese einzigartige Biografie. Und Johannes lädt uns ein, darüber zu staunen. Jesus hat selbst einmal gesagt zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 24, du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Ehe der Grund der Welt gelegt war, ehe diese Welt ins Dasein gerufen wurde, war sie schon da, diese Liebe zwischen dem lebendigen Gott und seinem Sohn. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus lebt von Anfang an in ganz enger Gemeinschaft mit seinem Vater. Das Wort war bei Gott. Und dann, Gott war das Wort. Das ist eine Einheit, die kann man nicht auseinanderreißen. Und Gott war das Wort. Das heißt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, das Wort ist Gott, Gott ist das Wort. Das kann man nicht auseinander dividieren, das kann man nicht trennen. Jesus ist Gott. Jesus lebt in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater. Jesus ist von Ewigkeit her da. Das ist Jesus. Was für eine unvorstellbare Majestät. Und was ist die einzig angemessene Haltung diesem Jesus gegenüber? Dass wir es so machen, wie es Bruder Otto vorgelesen hat von den Weisen. Dass wir knien vor ihm. Dass wir ihn anbeten. Und ich möchte uns ganz persönlich fragen, in all unserem Weihnachtsfeiern, haben wir vor der Krippe gekniet? Ich meine jetzt nicht unbedingt zu Hause vor ihren Krippenfiguren, aber in ihrem Herzen. Haben Sie an diesem Weihnachtsfest, hast du an diesem Weihnachtsfest schon vor dem Herrn gekniet? Hast du dich gebeugt vor dieser Majestät? Hast du Jesus angebetet für seine wunderbare Macht und Herrlichkeit, die er verlassen hat um deinetwillen? Das ist das Erste, was uns Johannes von der Herrlichkeit des Herrn zeigt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine unvorstellbare Majestät. Und dann ein zweites. Diese Herrlichkeit erweist sich auch in einer unvorstellbaren Macht. Das ist das Zweite. Nicht nur unvorstellbare Majestät, sondern auch unvorstellbare Macht. In Vers 3 geht es dann weiter. Und ich kann nur sagen, keine Sorge, wir gehen nicht in dem gleichen Tempo bis Vers 14 durch. Sie kommen heute schon noch nach Hause. Also in Vers 3 heißt es dann weiter, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, also durch dieses Wort. Und sehen Sie mal voraus zu Vers 10, da heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Unvorstellbare Macht. Das ist das zweite Kennzeichen der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Alles ist durch Jesus entstanden. Das ist unfassbar. Johannes unterstreicht das nochmal ganz ausdrücklich. Sie kennen ja den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Und da steht ganz eindeutig, wie erschafft Gott? Durch das Wort. Jesus ist das Wort. Da steht 6-mal und Gott sprach. Gott erschafft durch das Wort. Und Johannes gibt uns hier diese Zusatzinformation zu 1. Mose 1. Dieses Wort ist Jesus. Dieses Wort ist Jesus. Als die Welt entstand, unvorstellbar, aber so sagt es Gottes Wort. Und nicht nur hier, sondern auch in Hebräer 1 und in Kolosser 1. Immer wieder kommt das in der Bibel vor. Als die Welt entstand, da war Gottes Sohn das Sprachrohr Gottes. Da war Jesus unmittelbar beteiligt bei der Erschaffung der Welt. Überlegen Sie das, versuchen Sie das mal zu denken, das kann man kaum denken. Gott brachte durch Jesus sein schöpferisches Wort zur Wirkung. Gott wollte das einzigartige Kunstwerk des Universums nicht ohne seinen Sohn vollenden, weil er ihn so liebt und weil er ihn so ganz einbezieht in all sein Handeln. Und so wurde die Welt durch Jesus, das Wort Gottes, geschaffen. Was für eine Herrlichkeit, unvorstellbare Macht. Es ist gut, dass im Laufe der Zeit immer mehr Naturwissenschaftler zugeben, dass diese Welt in ihrer Komplexität eigentlich nicht durch Zufall entstanden sein kann. Denken Sie nur etwa an die Speicherdichte der DNS. Oder denken Sie daran, dass der Nobelpreisträger John Eccles, der, soweit wir wissen, kein Christ ist, sinngemäß gesagt hat, dass es so gut wie ausgeschlossen sei, dass intelligentes Leben durch Zufall entstanden sein könnte. Das hat Eccles gesagt. Und das ist eine sehr ehrliche Feststellung, die genau den Tatsachen entspricht. Schauen Sie doch nur mal das Herz an des Menschen. Es schlägt im Laufe eines normalen Lebens, habe ich mir sagen lassen, ungefähr 800 Millionen Mal. Ohne Unterbrechung. 800 Millionen Mal. Bum, bum, bum. Bei manchen schneller, bei manchen etwas langsamer. Aber es schlägt Tag und Nacht. Es pumpt so viel Blut durch den Körper, dass man damit eine ununterbrochene Reihe von Tankwagen füllen könnte. Bei einem Menschen. Diese Reihe von Tankwagen würde von einem Ende Deutschlands bis zum anderen gehen. Einmal von Norden nach Süden durch. Das Herz. Wer hat es gemacht? Oder denken wir an die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Es speichert auf winzigem Raum die gesamten Erinnerungen eines ganzen langen Lebens. Wie geht das? Diese unheimliche Speicherkapazität. Gestern Abend hat unser Vater erzählt von den Ereignissen der Flucht im Winter 1945. Und wir haben immer wieder gestaunt, wie viel Details, wie viel Einzelheiten, wie viel Nebensätze und innerste Gefühle er erinnert nach so vielen Jahrzehnten. Was kann das Gehirn speichern? Es ist unvorstellbar. Also, und jetzt fragen wir, wo kommt das her? Jetzt fragen wir, wer hat das alles gemacht? Wem verdankt sich das alles? Wer hat diese Ordnung geschaffen? Wer hat diese Genialität ins Leben gerufen? Das Kind in der Krippe. Unvorstellbare Macht, verstehen Sie? Wir müssen das zusammendenken. Wir denken immer so in diesen einfachen, niedlichen Kategorien. Aber der da liegt, hat die Welt geschaffen. Das sagt Johannes hier am Anfang. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn wir in die Schöpfung hineinsehen, in all ihrer Größe und Herrlichkeit, trotz allem, was der Sündenfall zerstört hat, dann sehen wir auch ein Stück von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, der dieses geschaffen hat. Überlegen Sie mal, das Kind, das Maria in Windeln wickelte, das Kind, das die Hirten anbeteten, das war vor der Welt da. Und das ist derselbe, der die Welt geschaffen hat. Unvorstellbare Macht des Herrn Jesus. Und Vers 4 sagt dann, warum Jesus das konnte. In ihm war das Leben. Er hat das Leben in sich. Er kann es weitergeben. Schauen Sie, keiner von uns kann sich selbst das Leben geben. Keiner von uns hat in sich das Leben. Wir leben alle vom Leben anderer. Wir bekommen es geschenkt und irgendwann verlieren wir es wieder. Aber Jesus war das Leben. Unser Leben ist begrenzt, unsere Zeit ist geschenkt, unsere Uhr läuft ab. Aber in ihm war und ist das Leben. Jesus hat das ewige Leben. Er ist das ewige Leben. Und darum konnte er den Tod entmachten und die Vergänglichkeit besiegen. Unvorstellbare Macht. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und schauen Sie, was dann passiert. In Vers 4. In ihm war das Leben. Und dann sagt Johannes weiter. Und das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt werden wir einbezogen. Jetzt kommen wir in den Blick. Das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und das ist das dritte Unvorstellbare, was hier geschieht. Unvorstellbare Menschwerdung. Erstens unvorstellbare Majestät, zweitens unvorstellbare Macht. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dazu gehört eben drittens auch jetzt diese unvorstellbare Menschwerdung. Wenn sich dieser ewige Gott, dieses Wort, das von Ewigkeit her da war, nun der Finsternis zuwendet. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Unvorstellbare Menschwerdung unseres Herrn. Er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Genauso sagt es das Lied. Bedenken Sie mal, wie unbegreiflich das ist. Jesus hatte eine Macht zur Verfügung, die wir uns nicht vorstellen können, nicht ansatzweise vorstellen können. Und wie ist das mit Politikern, ne? Wenn da einer mal ein bisschen Macht ergattert hat, will er sie niemals wieder loslassen. Das ist menschlich irgendwo nachvollziehbar. Aber Jesus hatte eine Macht, gegen die Macht der Politiker ein Stäubchen ist, eine Lächerlichkeit, eine Winzigkeit. Und Jesus hat diese Macht abgegeben, unvorstellbare Macht, aber er hat sie abgegeben zwischenzeitlich. Er hat diese unendliche Freiheit, die er hatte, abgegeben. Er hat das alles weggegeben. Gilbert Chesterton, der Philosoph, er hat es so wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, die Hände, die die Sonne und die Sterne schufen, waren zu klein, um die Köpfe des Viehs zu streicheln. Genau das ist es. Die Hände, die die Sonne und die Sterne schufen, waren zu klein, um die Köpfe des Viehs zu streicheln. So ist er geworden für uns. Und wir fragen, warum in aller Welt tat er das? Und die Antwort steht in Vers 5, weil sein Licht in unsere Finsternis hineingebracht werden musste, weil er unsere Dunkelheit erhellen wollte. Und wir wüssten jetzt viel über Finsternis zu sagen. Finsternis hat immer mit Sünde zu tun. Finsternis hat immer mit Verderben zu tun, mit Verzweiflung zu tun, mit Endlichkeit, mit Sterblichkeit, mit Leid, mit Tränen, mit Schuld, mit Angst, mit Not. Das ist unsere Finsternis. Und diese Finsternis hat in dieser Welt eine grausame Macht gewonnen. Durch alles, was mit dem Satan und dem Sündenfall zusammenhängt, was wir hier an vielen Stellen auch im letzten Jahr besprochen haben. Und diese Finsternis ist so groß geworden, dass der Erschaffer der Welt höchstpersönlich erscheinen muss, um uns von dieser Macht zu befreien, um uns von der Schuld zu befreien, von unserer Gottlosigkeit, um uns von dem, was uns umtreibt, was in uns ist, von dem, was wir sehen und spüren und von dem, was uns selbst noch verborgen bleibt. Finsternis um uns, Finsternis in uns. So viel Verzweiflung, so viel Vergeblichkeit. Wir sind Gefangene, Gefangene der Finsternis. Unsere Lage ist so wie bei diesen beiden Bankräubern, von denen ich immer wieder gern erzähle, weil das ein großartiges Bild ist. Vor einiger Zeit in Hannover wurden die gefasst. Die hatten einen 67-jährigen Mann beobachtet, wie er so Geld im Wert von wohl 850 Euro abhob. Anschließend ging dann der Rentner zum Essen in der ersten Etage eines Fischrestaurants in der Nordmann-Passage. Und da raubten die beiden ihm die Geldbörse, flüchteten in die Brüderstraße da um die Ecke, kletterten über einen Bauzaun und dann mit der Leiter in eine 8 Meter tiefe Grube, um sich dort zu verstecken, die beiden Gangster. Da dachten sie, wären sie sicher. Mit ihrer Beute. Da würde sie niemand finden. Ein Postangestellter bemerkte die Flucht. Niemand halte die Post für langsam. Und dieser Postangestellte, der schritt zur Tat. Was machte er? Er schlich sich an die Baugrube heran und zog die Leiter einfach hoch. Und da saßen sie nun fest, die beiden Bankräuber, mit ihrer Beute im Dreck. Und der Postbeamte ging zu den Kollegen von der Polizei, die kamen und nahmen die Räuber kurze Zeit später fest. Das war super reagiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, Gott hätte es mit uns gemacht wie der Postler. Stellen Sie sich vor, Gott hätte die Leiter hochgezogen. Stellen Sie sich vor, Gott hätte uns in unserer Finsternis, in unserer Dunkelheit, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserem Dreck einfach sitzen gelassen. Es wäre aus und vorbei gewesen. Aber Gott hat genau das Gegenteil gemacht. Gott hat den Himmel nicht dicht gemacht, sondern er hat ihn aufgemacht. Gott hat uns nicht unserem Schicksal überlassen, sondern er ist in unser Schicksal hineingekrochen, kann man sagen, in unsere Haut hineingekommen. Er hat, obwohl er ohne jede Sünde war, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat die Leiter nicht hochgezogen, sondern er hat die Leiter hinuntergelassen. Und noch mehr, er hat nicht nur die Leiter hinuntergelassen, sondern er ist selbst auf dieser Leiter hinuntergekommen in die Grube unserer Schuld und Finsternis. Das ist an Weihnachten geschehen. Und er hat uns auf seine Schultern geladen, wie der Hirte das verlorene Schaf. Und er hat uns nach Hause getragen. Das hat Jesus getan. Und darum Weihnachten, darum seine unvorstellbare Menschwerdung für dich. Für dich hat er es gemacht. Und was machst du jetzt damit? Wissen Sie, wir sagen das so schnell, Jesus kommt in die Welt. Aber wir machen uns gar nicht deutlich, was ihn das gekostet hat. Was unser Herr alles aufgegeben hat. Diese unmittelbare, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Vater. Diese Unantastbarkeit. Diese totale Freiheit, diese Ausübung unbegrenzter Macht, das hat er aufgegeben für dich und für mich. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget, der da oben zeigt sich, er zeigt sein Gesicht. Gott wird ein Kind, Gott wird ein Kind. Hebet und träget die Sünd, alles anbetet und schweiget. Und darauf zielt das ganze Weihnachtsgeschehen. Darauf zielt auch unser Text am Ende. Das ist das Letzte, was wir heute von der Herrlichkeit des Herrn Jesus uns noch anschauen wollen. Erstens, seine unvorstellbare Majestät haben wir gesehen. Zweitens, seine unvorstellbare Macht, die die Welt geschaffen hat. Drittens, seine unvorstellbare Menschwerdung, mit der diese ganze Macht uns zu gut aufgegeben hat, mit der hineingekommen ist in das Loch unserer Schuld, unserer Finsternis. Und daraus folgt für uns nun viertens die unvorstellbare Möglichkeit, die unvorstellbare Möglichkeit. Und wie diese Möglichkeit aussieht, lesen wir in Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Das war Johannes der Täufer. Und Johannes wird jetzt genannt als ein Beispiel für die vielen Boten, mit denen Gott seine Wahrheit dann ausbreiten lässt, sein Licht dann verkünden lässt in der ganzen Welt. Dieses Licht muss in die Welt rein. Die Menschen müssen davon erfahren. Deswegen müssen wir dann rausgehen aus unseren Gemeinderäumen und das Licht weitertragen. Dafür steht Johannes hier. Er war nicht das Licht. Wir sind auch nicht das Licht. Aber wir dürfen es weitertragen. Wir sind Lichtträger. Und er kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht. Jesus. Das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Das war das wahre Licht. Das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Licht. Licht steht in der Bibel für Zukunft. Für Hoffnung. Für Weg nach vorne frei. Ein Leben ohne Zukunft ist dunkel. Ein Leben, das eingesperrt ist zwischen Geburt und Sterben, bleibt dunkel. Ein Leben, das nur mit so ein paar Jahren rechnet zwischen dem ersten Schrei und dem letzten Atemzug, bleibt dunkel. Es bleibt getrieben von der Gier, so viel wie möglich mitzunehmen. Und es bleibt doch dunkel, weil es keine Zukunft hat. Und nichts, liebe Gemeinde, macht unser Leben so hell, so strahlend hell, wie die Gewissheit, ich habe Zukunft. Was immer passieren mag mit meiner Gesundheit. Was immer passieren mag in den Jahren, die vor mir liegen, ich habe Zukunft, weil er mir seine Ewigkeit schenkt, weil er mich nach Hause bringt in sein herrliches Reich. Ich habe Zukunft, unbegrenzte Zukunft mit Gott. Alle Türen meines Lebens stehen offen, hinein in Gottes unbegrenzte Zukunft. Können Sie das von sich sagen? Ich muss nicht raffen, ich muss nicht eilen, denn Gottes unbegrenzte Zukunft ist da und er hat sie mir geschenkt und er nimmt mich da mit. Haben Sie diese Hoffnung mit unbegrenzter Zukunftsgarantie? Danach suchen die Menschen, sie suchen alle. Aber wo suchen sie? Und Johannes sagt, hier ist es zu finden. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, wirklich alle. Er ist für alle gekommen. Ganz deutlich wird das hier gesagt. Das heißt, Jesus stellt alle Menschen ins Licht. Jesus stellt alle Menschen in sein Licht. Er durchleuchtet alle. Er durchschaut alle. Und keiner kann sich diesem Licht Jesus entziehen. Deswegen finde ich das so genial, diesen riesigen Fernsehturm, der im früheren Ost-Berlin noch gebaut worden war, zu DDR-Zeiten. Und Sie wissen, was mit dem Fernsehturm los war. Oben eine Aussichtsetage mit einer metallbeschichteten Kugel. Um diesen Fernsehturm zu bauen, hatten die Kommunisten eine Kirche abgerissen. Das war sicher auch nicht ganz zufällig. Und eines hatten die kommunistischen Architekten, aber sicher nicht geplant. Wenn die Sonne auf die große Metallkugel scheint, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, als Sie in Berlin waren, dann leuchtet auf dieser Metallkugel ein riesiges goldenes Kreuz auf. Auf dieser Metallkugel dieses von den Kommunisten gebauten Fernsehturmes. Viel größer als das Kreuz in irgendeiner Kirche jemals hätte sein können. So wollen es nun mal die physikalischen Gesetze, wenn die Sonne sich auf den Metallplatten dieser Kugel eben spiegelt. Aber das ist ein großartiges Symbol, ein großartiges Bild für das Leben vieler Menschen. Sie verbannen Jesus aus ihrem Leben. Sie ignorieren ihn. Sie wollen ihn am liebsten beseitigen. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Kirche wird abgerissen und sie bauen sich stattdessen ihre eigenen Fernsehtürme, ihre eigenen großen Projekte in ihr Leben hinein und meinen, damit brauchten sie Jesus nicht mehr und sie wären ihn los. Aber sie können Jesus nicht abschütteln. Sie können ihr Leben nicht aus dem Blickfeld des Kreuzes verstecken. Sie können nicht sich wegducken und wegschleichen. Sie können den Anspruch von Jesus, weil er der Herr ist, nicht durchstreichen. Sie kommen von seinem Kreuz nicht los und an seinem Kreuz nicht vorbei. weil Jesus das letzte Wort über jeden Menschen spricht. Er ist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und dieses wahre Licht geht auf alle Menschen zu. Deswegen sagt ja Jesus, verkündet das Evangelium allen Menschen, der ganzen Welt. Und Jesus kommt ja auch für alle. Und so heißt es ja dann auch hier in Vers 10, er war in der Welt. Er ist nicht nur in den kleinen Kreis seiner abgeschiedenen Elitetruppe gekommen. Alles Inzestuöse hat nichts zu tun mit dem Evangelium. Jesus ist für alle Welt gekommen. Jesus hat die Türen aufgerissen, er hat die Fenster aufgerissen, damit das Evangelium rausschallt, hinausläuft. Und hier in Vers 11 wird's nochmal gesagt, er kam in sein Eigentum, in diese Welt, die er selber geschaffen hat. Klar, es ist sein Eigentum, er hat sie gemacht. Er kam in sein Eigentum. Er war da. Er ruft sein Licht und seine Rettungsbotschaft allen Menschen entgegen. Allen Menschen entgegen. Und dadurch bringt er uns diese unvorstellbare Möglichkeit, die Johannes dann in Vers 12 benennt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er was, die Macht, Gottes Kinder zu werden. Unvorstellbare Möglichkeit. Wir dürfen Gottes Kinder werden. Ach, wir nehmen das immer so selbstverständlich mit. Aber das heißt, wir dürfen wieder nach Hause kommen. Der Himmel ist offen, der Weg ist nun frei. Das Licht leuchtet hell und die Nacht ist vorbei. So haben wir es doch gesungen. Und wissen Sie, unsere Zeitgenossen, die haben so diese landläufige Meinung, naja, wir sind ja alle Gottes Kinder irgendwie. Alle, die hier auf seinem Erdboden leben, ob das nun sein Erdboden ist, ist nochmal eine andere Frage, aber alle, die auf deinem Erdboden leben, sind Gottes Kinder, sagt man. Und Gottes Wort sagt uns, nein, stopp, das stimmt nicht. Ihr seid alle Gottes Geschöpfe. Ihr verdankt alle euer Leben Gott. Ihr seid alle euer Leben Gott schuldig. Er ruft euch alle, ihr seid alle seine Geschöpfe, aber ihr seid nicht alle seine Kinder. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Es sind nicht alle Menschen Gottes Kinder. Sondern Gottes Kinder sind nur die, die durch Jesus dazu gemacht werden. Die von Jesus das Recht bekommen oder die Vollmacht, wie man das auch übersetzen könnte, Gottes Kinder zu werden, die Rechtsvollmacht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Unvorstellbare Möglichkeit. Und was für ein Aufwand hat Jesus betrieben, um uns das zu schenken? Wir haben es ja gesagt. Und da passiert das Unvorstellbare. Da passiert das schier Unbegreifliche. Und Johannes beschreibt das, und in der Art, wie er das beschreibt, merkt man richtig, dass ihm vor Entsetzen der Mund offen stehen bleibt. Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und Vers 10 nochmal. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und nochmal in Vers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wenn Sie das lesen, wie Johannes das schreibt, Sie spüren das Entsetzen. Das geht doch nicht. Er hat alles getan, er hat alles gegeben. Und nun kommt er. Er kommt mit einem Geschenkkorb in den Armen. Er kommt voller Liebe, er kommt voller Erbarmen. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Finsternis will finster bleiben. Die Finsternis sagt, nein, danke, Licht. Aber das ist nicht die einzige Reaktion, die Johannes beschreibt, sondern, wenn Sie so wollen, endet dieser Text wirklich mit einem Happy End. Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen. Die gibt's also auch. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Jesus fordert Einlass. Das ist Weihnachten. Wenn Sie es mit einem ganz schlichten Bild sagen wollen, das Jesus selbst gebraucht hat, Jesus ist die einzige Tür, durch die hindurch du in Gottes Vaterarme kommst. Hunderte von Türen. Und hinter jeder Tür wartet irgendjemand oder irgendetwas. Aber der Vater, der Retter, der uns nach Hause bringt, der uns das ewige Leben schenkt, der uns die Schuld vergibt, der erwartet uns nur hinter einer einzigen Tür. Und diese eine einzige Tür ist die eine einzige Person, ist das Wort, ist Jesus. Wie viele ihn aber aufnahmen. Und das ist ein ganz schlichtes Wort für einen ganz schlichten und doch revolutionären Vorgang. Jesus aufnehmen bedeutet, ich öffne mein Leben für ihn. Jesus aufnehmen heißt, Jesus, ich will, dass du zu mir kommst. So wie Paul Gerhardt gedichtet hat, ach, lass mich nun dein Kripplein sein. Jesus aufnehmen bedeutet nicht, dass ich mich zu irgendwelchen religiösen Gefühlen empormeditiere, sondern Jesus aufnehmen heißt schlicht, dass ich sage, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung für meine Schuld. Ich brauche deinen Trost für meine Traurigkeit. Ich brauche deine starke Hand in meiner Angst. Ich brauche deinen Schutz und deine Nähe, wenn es auf die letzte Strecke geht und mich nur noch die Fratze des Todes bedroht. Ich brauche dich, Herr. Ich will nicht verloren gehen. Ich will nicht in dieser Schuld stecken bleiben. Ich will nicht meinem Schöpfer eine dauernde Beleidigung entgegenleben. Ich will nach Hause. Nach Hause zum Vater. Nach Hause zu dem, der mich geschaffen hat. Herr, mach mich frei von meiner Schuld. Komm du in mein Leben. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Darum ist er gekommen. Er ist gekommen, um dich von deiner Schuld loszueisen. Er ist gekommen, um in dein Leben einzuziehen und dich dann nie mehr loszulassen. Und dann auf ewig an deiner Seite zu sein und dich zu tragen, bis du ganz am Ziel bist und dich nie mehr loszulassen. Darum ist er gekommen. Dafür hat er alles gegeben. Und deshalb war seine Krippe aus dem gleichen Holz wie sein Kreuz. Und deswegen waren seine Windeln aus dem gleichen Stoff wie die Leichentücher, in denen sie ihn dann gewickelt haben. Schon über dem Anfang steht der Schatten des zwischenzeitlichen Endes. Er wird geboren, um zu sterben. Er kommt in die Krippe, um ans Kreuz zu gehen. Er wird in Windeln gewickelt, um einmal in die Leichentücher eingebunden zu werden. Er kommt für dich, um für dich zu sterben und sein Leben zu geben. Und dann am Ende zu triumphieren in seiner ganzen Macht und Majestät und Herrlichkeit. Der da oben ist gekommen. Und wenn du ihn einziehen lässt in dein Leben, dann wird er immer bei dir sein. Wenn er eingezogen ist, wird er auch mitziehen. Wird er mitziehen in das ganze neue Jahr hinein. Schließlich ist er dann dein Vater. Und seine Kinder lässt man nicht allein. Seine Kinder lässt man nicht im Stich. Der da oben, liebe Gemeinde, ist nicht mehr unbekannt. Der da oben hat uns sein Gesicht gezeigt. Seine Herrlichkeit. Er hat sich vorgestellt in seinem lieben Sohn. Und mit Hilfe von Johannes und seinem ersten Kapitel konnten wir heute Morgen etwas von dieser Herrlichkeit sehen. Von dieser unvorstellbaren Majestät des Herrn Jesus. Dass er von Ewigkeit her da war, in dieser Gemeinschaft mit dem Vater. Und wir konnten etwas erahnen von seiner unvorstellbaren Macht, mit der er diese Welt geschaffen hat. Und trägt und erhält bis auf den heutigen Tag. Und wir haben etwas gesehen von seiner Herrlichkeit, die sich zeigt in seiner unvorstellbaren Menschwerdung, mit der er all das dran gibt, um dir nahe zu sein. Und daraus folgt für uns alle diese unvorstellbare Möglichkeit. Wir dürfen nach Hause kommen. Wir dürfen Gottes Kinder werden. Wir dürfen Zukunft haben auf ewig. Wir dürfen Sicherheit und Frieden und Trost und Geborgenheit bei Jesus finden, der uns alles vergeben will. Und der uns nie wieder loslassen will. Und seitdem das geschehen ist, teilt Vers 11 und Vers 12 die ganze Menschheit in zwei Lager. Und jeder von uns sollte sich heute am Weihnachtstag fragen, ob er in das Lager von Vers 11 oder von Vers 12 gehört. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist das eine Lager. Wie viele ihn aber aufnahmen, das ist das andere Lager, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Auf welche Seite gehörst du? Und es ist noch Zeit, heimzukehren zu dem Gott, der dich unendlich liebt. Amen.